3, die Verse 14. Wer seine Bibel mitgebracht hat, kann die jetzt aufschlagen oder auf dem Internet aufrufen. Und ich lese ab Vers 14, Epheser 3, Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt unsere Herzen öffnen für die Botschaft, die der Pastor uns zu bringen hat.
Ein Trapper im Wilden Westen stieg aus den winterlichen Rockies runter ins Tal. Er hatte alle seine Vorräte verbraucht. Und so wollte er sich Nachschub bis zum Frühjahr holen. Er hatte gerade noch so 50 Dollar übrig, das war also in der guten alten Zeit, als man noch was dafür kaufen konnte. Und so ist er in den Laden gegangen und hat alles Stück für Stück sehr sorgfältig zusammengesucht, was er brauchte. Das war so ein richtiger Laden im Wilden Westen, wo man wirklich alles bekommt, so ein Dorfladen. Der Eigentümer war offensichtlich sehr angetan von ausgestopften Tieren, denn da standen überall ausgestopfte Tiere herum. Als er zur Kasse kam, sah dort einen Käfig stehen mit einem Adler. Und der Preis, der dran stand, war 50 Dollar. Plötzlich merkte der Trapper, dass das kein ausgestopftes Tier war, sondern dass der Adler lebendig war. Und er sagte, das ist nicht in Ordnung. Der Adler sollte segeln und nicht im Käfig sitzen. Der Eigentümer, der war ziemlich ungnädig auf diesen Hinweis hin, hat gesagt, du kannst ihn ja kaufen, 50 Dollar. Er murrte ein bisschen, unser Trapper, und er überlegte hin und her. Und endlich schob er seine ganzen Vorräte zur Seite und nahm den Käfig, gab dem Händler die 50 Dollar und ging vor die Tür. Vor der Tür öffnete er den Käfig und ließ den Adler davonfliegen und knurrte vor sich hin, Aquila, du bist zum Segeln bestimmt. Er musste natürlich dafür, in Anführungsstrichen, bezahlen. Er konnte nicht zurück in die Rockies, sondern blieb den ganzen Rest vom Winter im Tal und hat versucht, hier und da irgendwo Gelegenheitsarbeiten zu bekommen, um sich über Wasser zu halten. Aber jedes Mal, wenn er oben am Himmel einen Adler kreisen sah, sagte er zu sich, flieg, Aquila, flieg, du bist nicht für den Käfig, du bist zum Segeln bestimmt. Und wisst ihr was? Wir sind zum Segeln bestimmt. Im Alten Testament gibt es eine ganz bekannte Stelle aus dem Jesaja-Buch. Da heißt es im 40. Kapitel, im 31. Vers: Alle, die auf den Herrn harren oder warten, die bekommen immer wieder neue Kraft. Sie fliegen auf mit Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ist das nur eine fromme Illusion, was da steht in diesem Vers? Vielleicht fühlen sich heute einige ziemlich müde, vielleicht der eine oder andere sogar ausgelaugt. Vielleicht fühlen wir uns so wie dieser Adler eingesperrt. Wir kriechen, statt dass wir fliegen. Und man kann noch gar erst recht nicht sagen, dass wir segeln, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ich habe irgendwo gelesen, wieso die Adler überhaupt segeln. Die haben anscheinend an den äußersten Flügelgelenken zwei kleine Federn. Und diese Federn steuern den Flug. Das ist so ähnlich, wie das beim Flugzeug ist. Da sind diese Luftschlitze, und diese Luftschlitze an den Flugzeugflügeln, die steuern, kontrollieren den Luftstrom. Ich möchte nicht behaupten, dass die Adler das entwickelt haben im Laufe der Jahrhunderte, weil sie die Flugzeuge beobachtet haben, sondern es ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Das Schlimme ist, wenn das beim Flugzeug falsch eingestellt ist, dann rutscht das Flugzeug ab und es segelt nicht mehr. Und die Frage, die ich uns heute Abend stellen möchte, ist die: Wie können wir uns von Gottes Kraftstrom tragen lassen? Und andersrum gesagt, was behindert den Kraftstrom Gottes? Ich habe also heute mal, große Ausnahme, nur zwei Punkte. Und der erste Punkt ist: Lass dich nicht von Sorgen belasten. Lass dich nicht von Sorgen belasten. Ich gebe das zu, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sind zum Sorgen veranlagt. Aber niemand ist dazu verpflichtet, sich Sorgen zu machen. Veranlagt sind wir vielleicht dafür, aber das heißt nicht, dass wir dafür verpflichtet sind. Manche sorgen sich mehr als andere. Manche sehen in jeder Gelegenheit ein Problem. So bin ich übrigens früher auch gewesen. Wenn ich in eine Diskussion reingegangen bin, war der erste Satz immer gewesen: Da haben wir ein Problem. Ich sage das deswegen, weil ich festgestellt habe, man kann sein Gehirn umprogrammieren. Es hat eine Zeit lang gedauert. Aber heute sehe ich in jedem zunächst mal eine Gelegenheit und nicht ein Problem. Aber die Sache ist einfach die: Wir wollen nichts riskieren. Und da ist schon verständlich, dass man sich dann Sorgen macht. Ein paar Beispiele dazu. Ein so ein Beispiel ist: Was würden andere denken? Es ist die Imagefrage. Kann ich das wirklich tragen? Passt es mir? Habe ich meine Frau heute Mittag gefragt. Passt das Zeug zusammen, was ich anhabe? Das liegt allerdings daran, dass ich keinen guten Geschmack habe. Sitzen die Haare richtig? Soll ich mich wirklich melden? Und passe ich da überhaupt hin, dieses ganze Zeug? Ich möchte nicht dafür sprechen, dass wir uns schlampig verhalten sollten oder schlampig kleiden sollten. Darum geht es nicht. Aber vieles von dem, um das wir uns sorgen, hat etwas mit Stolz zu tun. Und die Bibel macht ziemlich deutlich, dass Gott Stolz hasst. Im Sprüche 6, Vers 17 wird gesagt, es gibt 6 oder 7 Dinge, die Gott hasst. Und das erste davon ist ein stolzes Herz. In der alten Kirche, also so im Mittelalter und so, da wurde der Stolz als die Sünde Nummer eins bezeichnet. Und wenn ich manche Leute höre, wieso sie nicht mit Jesus Christus leben wollen, dann muss ich dem zustimmen. Der Hauptgrund bei den Leuten, meisten Leuten, ist Stolz. Ich kann mir doch nicht einfach alles schenken lassen. Aber das ist nur eine Seite. Was würden andere denken? Das andere ist, was wäre, wenn? Da geht es nicht ums Image, da geht es um die Machtfrage. Wir hätten gerne die Kontrolle über alles. Vor allen Dingen über die Ressourcen, über das, was wir brauchen. Reicht das wirklich, was wir haben? Ich weiß nicht, wieso, meine Frau ist da fast verrückt geworden, weil ich das jahrzehntelang gemacht habe. Wenn wir Besuch gehabt haben, habe ich immer gefragt, reicht das Essen wirklich? Weil muss irgendwie auch so ein Kindheitstrauma, sagt man heute, muss das gewesen sein. Wie schaffen wir das bloß? Kontrolle über die Ressourcen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, 6. Kapitel, sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Nach solchen allen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Euer himmlischer Vater weiß, was er braucht. Es gibt keinen Grund, sich da Sorgen zu machen. Wir wollen auch Kontrolle über Leute haben. Und es gibt es die verschiedensten Formen, wie man das macht. Immer muss ich alles allein machen. Aber ich mache es ja gerne. Damit so einen bestimmten Blick oder Unterton. Es gibt Leute, die machen das in der Familie. Es gibt Leute, die machen das in der Firma. Man soll es nicht für möglich halten. Es gibt sogar Leute, die machen das in der Gemeinde. Auch in der Bibel kommt es vor. Da ist eine nette Frau, die hat einen super Besuch. Jesus ist auf Besuch. Und dann kommt sie ins Wohnzimmer rein und sagt, sag mal Jesus, macht dir das nichts aus, dass meine Schwester hier rumhockt und mir nicht hilft? Ich muss alles allein machen. Bei all diesen Dingen ist das Ergebnis das gleiche. Das Ergebnis ist, dass es uns nach unten zieht. Das Ergebnis ist, dass uns das belastet. Das Ergebnis ist, dass wir wie dieser Adler eingesperrt sind. Dass wir nicht fliegen können. Und viele Christen laufen die ganze Zeit herum mit hängenden Schultern, als ob sie die Lasten der ganzen Welt herumtragen müssen. Das ist völlig überflüssig. Es ist überflüssig, weil Jesus bereits die Lasten getragen hat, so sagt es die Bibel. Wer sich selber sorgt, der ist entweder zu stolz oder er möchte die Kontrolle nicht abgeben. Und ehrlich gesagt, wenn das der Grund ist, nennt die Bibel das Sünde. Und dann sollten wir das bekennen. Wir sollten es ablegen. Und wir sollten aufschauen, denn wir sind zum Segeln bestimmt und nicht dazu, dass wir am Boden herumkriechen. Das ist die negative Seite. Jetzt zu der positiven Seite, die gefällt mir besser. Und das ist, lass dich vom Luftstrom Gottes tragen. Lass dich vom Luftstrom Gottes tragen. Wie war das damals, als du mit Jesus angefangen hast oder als Jesus mit dir angefangen hat? Ich kann mich noch erinnern, das war so ein warmes Gefühl. Das Wesley hat es gesagt, I felt my heart strangely warmed. Da hat er übrigens Lukas Evangelium zitiert. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg. Da war alle Tage Sonnenschein, wie so in einem, ich glaube, ein Kinderlied heißt, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Und dann haben wir nach einiger Zeit festgestellt, dass es nicht unbedingt so ist. Aber wir waren davon überzeugt, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Und jetzt hängst du rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Oder wie der Fußballtrainer Trapattoni gesagt hat, stehen rum wie Flaschenleere. Ist das alles in unserem Christsein? Oder gibt es mehr? Wir haben vorher aus dem Epheserbrief gehört, aus dem 3. Kapitel, und möchte diese letzten 2 Verse noch mal lesen, wie sie die gute Nachricht übersetzt. Das ist übrigens eine von den 8 Stellen im Neuen Testament, die damit anfangen, Gott kann. Wir haben letztes Mal, als ich über Judas gesprochen habe, schon über eine von diesen Stellen gesprochen, und das ist eine andere. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gepriesen sei er in der Gemeinde und durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Was für eine Aussage. Gott kann unendlich viel mehr tun. Zurück zu der Martha, die ich vorher erwähnt habe aus dem Lukas-Evangelium. Die hatte alle Hände voll zu tun. Sie hat die ganze Arbeit selber gemacht. Und deswegen hat sie Jesus aufgefordert, ihre Schwester Maria doch zu sagen, dass sie ihr helfen soll. Wisst ihr was? Die Martha hat sich dafür interessiert, was sie für Jesus tun kann. Die Maria hat sich dafür interessiert, was Jesus für sie tun kann. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen, weil uns das zuweilen auch so geht. Die Martha hat interessiert, was sie für Jesus tun kann. Und die Maria hat sich dafür interessiert, was Jesus für sie tun kann. Und Jesus sagt, die hat das bessere Teil ausgewählt. Was kann Jesus für dich tun? Zunächst mal, Jesus beschenkt und macht stark. Im 16. Vers heißt es, ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Schenken und Religion, das gehört eigentlich sehr eng zusammen. In allen Religionen kommen Menschen mit Geschenken zu dem entsprechenden Gott, den sie da verehren. Sie tun es in erster Linie, um ein gutes Verhalten von Gott zu erwirken. Paulus sagt hier, Leute, es ist andersrum. Es geht nicht darum, dass du Gott was schenkst, sondern dass Gott dich beschenkt. Gott ist da und er stärkt dich. Und das ist etwas, was wir annehmen dürfen und annehmen sollen. Und zwar immer und immer wieder, er wird es nicht für einmal, für alle Zeit annehmen, sondern wir brauchen es immer wieder neu, jeden Tag neu, manchmal sogar mehrmals am Tag. Er beschenkt uns und er macht uns stark. Und dann sagt der Paulus, ihr sollt, Vers 19 am Anfang, ihr sollt erkennen, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat und die alles Begreifen übersteigt. Manfred hat es vorher vorgelesen, genau heißt es im Griechischen die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe, aber das ist das Gleiche, unermesslich groß. Alles an Jesus ist anders. Er sprengt einfach unsere Denkkategorien. Ich liebe meine Frau, ist gar keine Frage, aber unermesslich. Entschuldigung, das mache ich nicht. Ich liebe meine Frau nicht unermesslich. Das liegt nicht an ihr, das liegt an mir. Ich kriege das einfach nicht hin, unermesslich. Das ist zu viel. Heißt es, dass dieser Satz hier sinnlos ist, den der Paulus gesagt hat? Ist er nicht. Paulus hat es gesagt, weil er damit deutlich machen wollte, dass die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi, alles, was wir denken können, bei weitem übersteigt. Und wir können letztendlich nur eines tun. Wir können uns von ihr tragen lassen. Die unermessliche Liebe Christi erkennen. Und dann sagt er, dann wird die ganze göttliche Lebensmacht oder die ganze göttliche Fülle euch mehr und mehr erfüllen. Und das ist das Dritte, wie man durch den Luftstrom Gottes getragen wird, mit Gottes Fülle uns erfüllen lassen. Wie ist das möglich? Das geht doch gar nicht. Und darum sagt der Paulus genau das. Es ist unendlich viel mehr, als was wir ausdenken können. Es übersteigt uns. All diese Punkte, die er hier erwähnt, die drücken einfach aus, das ist alles unbeschreiblich groß. Dann mag der eine oder andere denken, es hört sich ja ein bisschen seltsam an, wenn das so ist. Aber ehrlich gesagt, wenn es nicht so wäre, dann hätte es nichts mit Gott zu tun. Wenn Gott nur auf unser Niveau passen würde, wenn wir das in normalen Worten ausdrücken könnten, dann ist es nicht göttlich, dann ist es menschlich. Gott ist unbeschreiblich größer und die Fülle, die er uns schenkt, ist unbeschreiblich groß. Paulus ist davon überzeugt, diese Größe ist ideal, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Im Kolosserbrief, im dritten Kapitel, in den ersten beiden Versen, da sagt der Paulus, richtet euch aus auf das, was droben im Himmel ist, wo Christus ist. Richtet eure Gedanken nach oben, nicht auf die Erde, im zweiten Vers. Was sagt der Paulus damit? Der Paulus sagt, wenn du an deine Probleme, an deine Sorgen, an die Herausforderungen, an all diese Dinge denkst, schau sie von oben an. Schau sie nicht von deinem Niveau an. Schau sie von Gottes Niveau an. Gott kann unendlich viel mehr, sonst ist er kein Gott. In der Bibel, da gibt es eine tragische Gestalt. Ich denke, dass wir alle den Namen schon gehört haben, Judas. Judas, der Jesus verraten hat. Ist euch schon mal aufgefallen, warum das so eine tragische Gestalt ist? Es ist nicht wegen seinem Verrat. Es sind eine ganze Reihe anderer gewesen, die Jesus verraten haben. Die Bibel macht in allen Evangelien deutlich, dass alle Jünger abgehauen sind. Und dass der Petrus gesagt hat, mit dem Jesus habe ich absolut gar nichts zu tun. Ich will verflucht sein, wenn ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Der Grund, wieso ich sage, Judas ist eine tragische Gestalt, ist er. Er hat das Entscheidende verpasst. Was Judas verpasst hat, war die Auferstehung und war Pfingsten, weil er sich vorher das Leben genommen hat. Judas blieb im Käfig seiner Vorstellungen und im Käfig seiner Grenzen drinnen sitzen. Er hat nicht kapiert, ich bin zum Segeln bestimmt. Ich bin zum Segeln bestimmt, weil Gott unendlich viel mehr tun kann. Ich kann mich vom Luftstrom Gottes tragen lassen. Ich kann von seinen Möglichkeiten leben, nicht von den meinen. Ja, Jesus räumt die Probleme nicht unbedingt alle weg. Das bedeutet nicht, dass wir einfach da auf einer Wolke singen und Luja, sorry, machen oder irgendwie das alles weg. Das geht nicht darum, dass das alles weggeschafft wird. Aber wir können darüber segeln. Wir können darüber segeln, wenn wir uns vom Luftstrom Gottes tragen lassen. Ich weiß nicht, wer schon mal was von der Annie von Fieban gehört hat. Annie von Fieban hat das Diakonissenmutterhaus Eidlingen und die Bibelschule Eidlingen gegründet, hat im letzten Jahrhundert gelebt und sie hat ein wunderbares Lied gedichtet, das genau das zum Ausdruck bringt. Da heißt es: auf Adlersflügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit. Getragen auf Adlersflügeln bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe immer höher und zur himmlischen Höhe. Denn die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Und unter denselben Flügeln, wie wunderbar, ruhe ich aus. Da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und ziele und spähen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich decken. Und unter den Flügeln bleibt still. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt. Das gibt ein seliges Ruhen. Das gibt eine glückliche Fahrt. Das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft. Denn unter den Flügeln ist Frieden und auf den Flügeln ist Kraft. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch für diese Woche, dass ihr das erlebt, dass unter den Flügeln Gottes Frieden ist und dass auf seinen Flügeln Kraft ist. Und dass wir, ganz egal was passiert, darüber hinweg segeln können, weil Gott unendlich viel mehr tun kann, als was wir uns überhaupt ausdenken können. Amen.